Hey, ich habe gedacht, heute so zum Aufwärmen steigen wir mal mit was ganz Leichtem ein, so, um langsam wach zu werden. Auch in Münzingen, auch in Balingen, ihr seid jetzt zugeschaltet. Und meine Frage an dich ist, was ist die wichtigste Frage der Menschheit? Was ist die wichtigste Frage der Menschheit? Wir haben leider zu wenig Zeit, sonst würde ich euch jetzt gerne 10 Minuten geben und ihr könntet euch mal gegenseitig austauschen. Wir haben das heute Morgen schon gemacht im Briefing mit den Mitarbeitern und da kamen ganz, ganz viele richtig coole Fragen dabei zustande. Ja, ihr könnt es euch auch notieren und nachher draußen in der Lounge miteinander drüber reden, könnt ihr auch machen. Aber ich möchte euch mitnehmen, was für schlaue Menschen vor uns sich mit dieser Frage auch beschäftigt haben und was ihre Antwort war. Da war zum Beispiel Immanuel Kant. Immanuel Kant, ein sehr, sehr schlauer Mensch, hat sich viele Gedanken gemacht und er kam zu dem Schluss, was ist die wichtigste Frage der Menschheit? Das kann er nicht beantworten, er muss 4 Fragen stellen. Und das ist das 4-Fragen-Modell von Kant, das vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat. Und da fragt er, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und die 4. Frage, was ist der Mensch? Und so manch einer sagt, die ersten 3 sind mit der 4. Frage auch gestellt. Also ist es doch irgendwie eine Frage, was ist der Mensch? Einen ganz anderen Ansatz, vielleicht schon mal gehört, die Namen Leibniz oder Heidegger. Und sie haben gesagt, die Frage nach dem Sein. Oh, und jetzt merkst du, jetzt wird es ganz schön philosophisch. Also die Frage, was ist überhaupt? Auch ganz schön krass die Frage, sicher nicht so einfach zu beantworten. Andere waren ein bisschen pragmatischer, die haben gefragt, was ist Wahrheit oder was ist der Sinn des Lebens? Das finde ich übrigens auch eine relativ gute Frage, man muss hier ein ganz klein bisschen abwandeln. Wer das Buch von mir gelesen hat, Perspektive Ewigkeit, in dem Buch sage ich, die Frage, was ist der Sinn des Lebens, ist ziemlich Nonsens, weil du willst ja wissen, was ist der Sinn meines Lebens. Und da ist ein Riesenunterschied. Aber, also auch eine gute Frage, die man stellen kann, für mich ist die zentralste Frage der Menschheit bei all dem noch nicht dabei. Ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, hier kommt aus meiner Sicht die wichtigste Frage der Menschheit, gehört alles Gott? Jetzt denkst du, hä? Echt? Die wichtigste Frage der Menschheit? Gehört alles Gott? Warum ist das so wichtig? Weil, behaupte ich, alle anderen Fragen, die wir stellen können, davon abhängen. Ich will dich nicht überfordern. Das geht sehr, sehr tief. Aber vielleicht hast du mal einen stillen Moment an irgendeinem schönen See, auf einer Parkbank, im nächsten Urlaub oder so. Denk mal darüber nach und du wirst merken, alle Fragen, die wir Menschen stellen können, hängen von der Antwort auf diese eine Frage ab. Das ist so die Urfrage. Weil es die Rolle von Gott und die Rolle von uns Menschen klärt. Es klärt, wer, was, wo ist Gott und wer, was, wo bin ich? Das steht in Relation zueinander, in Verbindung zueinander. Und von dieser Verbindung hängt alles ab, was ich jetzt beantworte in meinem Leben. Angenommen, Gott gehört alles. Nehmen wir mal, es wäre so. Dann ist Gott der Maßstab und die einzig relevante Quelle für alle Fragen, die wir Menschen haben können. Dann definiert Gott, wer bin ich? Er definiert, was bin ich? Meinen Wert, meine Identität, was der Sinn meines Lebens ist, wie der Umgang mit allem, was existiert, richtig ist. Das definiert dann Gott, wenn es so ist. Wenn Gott nicht alles gehört, dann ist Gott nur eine Informationsquelle von vielen. Dann gibt es sehr, sehr viele unterschiedlichste Quellen und dann bekomme ich ein ganz schönes Problem. Weil mal angenommen, es wäre so, Gott wäre nur eine von vielen Informationsquellen, die dir zur Verfügung stünden. Du merkst, es ist viel Konjunktiv drin. Aber wenn das so wäre, dann müsstest du unbedingt eine zweite Frage stellen im Leben. Was ist Wahrheit? Weil wenn du ganz viele Quellen hast, aus denen du ziehen kannst, dann musst du ja entscheiden, welche Quelle ist für mich relevant und welche nicht. Also musst du rausfinden, was Wahrheit ist. Und dafür brauchst du Kriterien. Was Wahrheit ist, das entscheidet sich ja nicht einfach von alleine. Das Spannende ist, wenn man sich die Entwicklung anschaut, man sagt ja so ganz grob, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Wie wurde diese Frage, was ist Wahrheit, in diesen 2000 Jahren beantwortet? Das finde ich super spannend. 1700 Jahre lang war eine Autorität entscheidend, was Wahrheit ist. 280 Jahre lang waren Argumente entscheidend, was Wahrheit ist. Und seit 20 Jahren sind Gefühle entscheidend. Seht ihr die Relation? Und ich will das gar nicht bewerten. Es ist, da kommen wir her. Das hat uns geprägt. Ja, dieses ganze, dieses matchentscheidende Gefühlswesen ist neu. Das ist super neu. Das ist ultra neu in unserem Zugang zur Wahrheit. Momentan haben wir ein Riesenproblem, die ganze Menschheit, weil das Angebot an Informationsquellen ist so unfassbar groß geworden. Also du kannst das überhaupt nicht mehr greifen, du kannst es nicht mal mehr zählen, was alles als Informationsquelle in deinem Leben dient. Das heißt, Menschen werden immer mehr damit überfordert, für sich selber zu entscheiden, wem kann ich vertrauen. Und aus dieser Überforderung heraus wird eine Passivität. Wir entscheiden nichts mehr. Wir ziehen uns zurück, wir lassen uns berieseln, wir lassen uns unterhalten, wir ziehen uns zurück aus dem aktiven Entscheidungsprozess des Lebens und lassen uns unterhalten. Und das merkst du weltweit, das brauchst du mir alles gar nicht glauben. Du kannst einfach sehen, was passiert momentan mit dem größten Teil der Menschheit. Er wird immer passiver und er lässt sich immer mehr durch bestimmte Medienrichtungen unterhalten, anstatt am Leben teilzunehmen. Und das hast du bestimmt in deinem eigenen Bezugsfeld irgendwie auch schon gemerkt, dass das so ist. Vielleicht auch an dir selber schon. Angenommen, es wäre aber doch so. Gott würde alles gehören. Du musst heute, wenn du jetzt hier sitzt, in Münzing, in Baling, im Stream, irgendwo sitzt, du musst nichts glauben. Ich möchte mit dir diesen Schritt für Schritt gehen, durch unsere Gedanken, durch logische Gedanken hindurch. Und jetzt nimm es einfach nur mal an, es wäre so. Wenn Gott alles gehören würde, dann würde Gott uns nicht sagen, was die Wahrheit ist, sondern er würde von sich behaupten, dass er die Wahrheit ist. Okay, und was findest du in der Bibel? Johannes 14, 6, Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Genau das, was man erwarten dürfte von Gott, tut er. Er sagt, ich bin die Wahrheit und damit stellt er alles auf den Kopf, was wir Denker dieser Welt überhaupt denken können, weil wir fragen uns immer, was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, eine Person. Ich bin die Wahrheit. Okay, das ändert irgendwie alles. Und das macht nur Sinn, wenn Gott alles gehört. Wenn Jesus jetzt die Wahrheit ist, und ich hoffe, du kommst noch mit, wisst ihr, was das Allerlogischste wäre, was er dann tun würde? Dich und mich auffordern, ihm zu vertrauen. Das wäre das Allerlogischste. Und jetzt kannst du deine Bibel aufschlagen, zu Hause oder hier oder dein Handy, wenn du noch mitkommst, weil jetzt wird es wirklich aufwendig. Versuch mal, die Stellen rauszufinden, wo genau das passiert. Wo Gott dich auffordert, ihm zu vertrauen. Ich habe nur ein paar ganz wenige mitgebracht. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Also vertrau ihm. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denk an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Wenn ich mich fürchte, so vertraue ich auf dich. Volk, hoff auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich habe so aus jeder Kategorie ein Beispiel rausgezogen. Du persönlich vertraue Gott, wir als Volk vertraue Gott. Gott in seinem Sohn Jesus stellt genau die gleiche Forderung. Aus jeder Kategorie der Bibel ist so ein Beispiel. Die Message ist, vertraue mir. Und Jesus bringt das voll auf den Höhepunkt. In Matthäus sagt er, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemand herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Nochmal, Gottes Forderung an dich, vertrau mir. Wow. Vertrau mir. Vertrauen ist so eine Sache, gell? Jemand vertrauen, ist gar nicht so einfach. Also das Sagen schon, das ist schon einfach. Aber es wirklich zu tun, wirklich vertrauen. Unser Problem mit Vertrauen ist, wir wissen, dass Vertrauen mit einer Entscheidung beginnt. Das ist etwas, was wir wissen. Ja, wir müssen mal eine Entscheidung treffen. In dem Fall jetzt zum Beispiel, gehört Gott alles oder gehört Gott nicht alles? Du musst eine Entscheidung treffen darüber. Und dann ist aber noch nicht fertig. Also du triffst eine Entscheidung und jetzt passiert ein riesen Gedankenfehler in den allermeisten Menschen. Wir denken jetzt, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann ist Vertrauen irgendwie so ein Himmelsgeschenk, das einfach so auftaucht, das da ist, das aus dem Nichts irgendwie entsteht und so von jetzt auf gleich. Beispiel, nimm eine Hochzeit. Ja, du triffst eine Entscheidung für einen Partner. Du sagst ja und der hoffentlich auch und dann seid ihr verheiratet. Jetzt haben zwei Leute eine Entscheidung getroffen und jetzt geht man sehr blind und naiv in die Ehe hinein und denkt, weil man die Entscheidung getroffen hat, ist Vertrauen was jetzt ganz von alleine einfach da ist. Aber wir spüren, dem ist nicht so. Vertrauen ist ein Prozess. Das entsteht im Nach und Nach. Aber am Anfang dieses Prozesses steht eine Entscheidung. So, gehört Gott alles oder gehört ihm nicht alles? Du musst eine Entscheidung treffen. Wenn ich mich dazu entscheide, dass Gott alles gehört, dann ist das meine Entscheidung, eine Grundannahme, die ich getroffen habe. Und jetzt kann Vertrauen in ihn entstehen. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn du diese Entscheidung andersrum triffst, wenn du sagst, nein, ich glaube nicht, dass Gott alles gehört. Das kann man machen, wir Menschen sind frei darin. Dann entsteht Vertrauen in dich. Ja, Gott gehört alles, Vertrauen in ihn. Gott gehört nicht alles, jetzt beginnt Vertrauen in mich. Und das ist der Zustand, in dem die allermeisten Menschen leben. Ich vertraue in mich. Okay, was heißt das? Ich liebe die deutsche Sprache. Ganz ehrlich, unsere deutsche Sprache hat so viel Quelle, die hat so viel, was in der Sprache transportiert wird. Ist mega cool. In Vertrauen steckt Trauen. In Trauen steckt Trauung, dieses Heiraten. Also das hat ganz viel miteinander zu tun. Was passiert, wenn zwei Menschen heiraten? Sie binden sich aneinander. Sie sind gebunden. Und genau das passiert, wenn ich anfange zu vertrauen. Ich kann mich an Gott binden oder ich kann mich an mich selbst binden. Das Problem ist, wenn ich anfange, mir selber zu vertrauen, mich an mich zu binden, was wir alle tun dürfen, aber wir müssen die Konsequenzen aushalten. Die Konsequenz ist, dann muss ich mit meinen Entscheidungen richtig liegen. Es ist Matchentscheiden, gell? Weil alles, was ich entscheide, muss richtig sein, sonst habe ich ein Problem. Das ist übrigens die größte Not der Generation, die nach mir kommt. Also alles, was jetzt so 20 ist etwa. Spaß. Es ist die größte Not unserer Gesellschaft. Wir haben verstanden, wenn wir uns vertrauen, müssen unsere Entscheidungen richtig sein. Wer mag da noch entscheiden? Wow, 11.500 Studiengänge in Deutschland. Treffen wir die richtige Entscheidung. Oh, da gehe ich doch lieber nochmal in FSJ. Da gehe ich doch lieber nochmal irgendwie die Welt. Also, aber bitte lass mich nicht diese Entscheidung treffen. Weil die ist wirklich crazy. Wenn ich von mir abhängig bin, dann muss ich leisten. Dann muss ich funktionieren. Dann muss ich mich um mich kümmern. Und wisst ihr was? Das sinkt immer tiefer, die Erkenntnis in uns Menschen. Deshalb wachsen immer mehr psychische Erkrankungen. Deshalb nimmt es immer mehr zu, dass Menschen nicht mehr können. Dass Menschen unter dieser Last, sich selbst tragen zu müssen, zusammenbrechen und sagen, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Und das Problem ist, wir sind so eine zweigespaltene Gesellschaft. Wir auf der einen Seite brechen immer mehr Leute zusammen, das wird aber tabuisiert, das geht irgendwie weg, das ist nicht schön, kümmern wir uns am liebsten auch nicht drum. Und das andere sind wir eine Leistungsgesellschaft. Aber wisst ihr, bei denen, wo es noch funktioniert, das ist ja mega, ist ja super. Ich habe mein Leben im Griff, jawohl, ich kann leisten, jawohl, ich gehe voran, ich habe Erfolg, super. Aber was, wenn es nicht mehr klappt? Tja, dann fällst du halt aus dem Raster, dann, puh. So, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, wir würden wirklich glauben, Gott gehört alles. Merkt ihr, das ist der Ursprung allen. Wenn Gott wirklich alles gehört, dann ist es an ihm, sich zu kümmern. Dann liegt die Last, was richtig ist, was Wahrheit ist, bei ihm. Dann muss ich ihm folgen. Aber jetzt wird's ein bisschen tricky, weil dann muss ich ihm folgen. Aha, wenn Gott alles gehört, dann hat er auch das Recht zu sagen, wie alles funktioniert. Dann hat er auch das Recht zu sagen, wie Umgang miteinander, Umgang mit Geld, was Vergebung ist, was gesegnet ist, was nicht gesegnet ist, wie Leben tut und wie es eben nicht tut. Das Recht hat er dann. So, und dann habe ich nur eine einzige Aufgabe. Rausfinden, was er sagt und danach handeln. Das ist dann mein Job. Alles andere kann ich ihm überlassen. Und jetzt merkst du auf einmal, wie stimmig die Bibel in sich selber ist, wie schlüssig Jesus, der sagt, hey, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr wirklich mir vertraut, wenn ihr mir gehorcht, dann ist das, was ich euch auferlege, sanft. Ja, das Einzige, was ich wirklich tun muss, ist ihm folgen. Okay. Vertrauen entsteht also, indem ich eine Entscheidung treffe, und es sich dann bewahrheitet, dass es richtig ist. Wisst ihr, so entsteht Vertrauen. Ich mache mal ein ganz, ganz simples Beispiel zum Thema Treue. Also stellt euch wirklich vor, ihr werdet mit eurem Partner, Mann oder Frau, je nachdem, was du jetzt bist, gehst du auf eine einsame Insel. Nur ihr zwei. Nach 30 Jahren schaust du deinen Partner an. Ganz verträumt sagst du, ich war dir 30 Jahre treu. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, oder? Wow, hat es ja auch nie Gelegenheit. Das ist keine Treue. Indem es sich bewahrheitet, wirst du merken, ob Vertrauen wirklich wächst und entsteht. So, und jetzt passiert was richtig Krasses. Was sagt Gott zum Umgang über Versorgung, Umgang mit Geld, Umgang mit materiellen Dingen? Und bewahrheitet sich das. Fangen wir mal ganz simpel an. Apostelgeschichte 20, 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Halten wir uns jetzt am ersten Teil des Verses nicht auf, nur an dem letzten Satz. Geben ist seliger als nehmen. Hier steht im Griechischen das Wort Makarios. Und am besten würde man es eigentlich so übersetzen, dass man sagt, geben ist gesegneter als nehmen. Geben ist gesegneter als nehmen. Stell dir vor, Gott gehört nicht alles, dann ist die Aussage Blödsinn. Die macht nur Sinn, wenn Gott alles gehört. Und dann kann er sagen, hey, mir gehört eh alles, also alles, alles. Und für dich ist jetzt geben gesegneter. Was ist Segen? Segen heißt freigesetzt werden. Das ist mein Segen. Ich erlange Freiheit. Gott ist so logisch, so unglaublich logisch. Check mal dich selber. Jegliche Besitztümer, Haus, Auto, Pferd, Boot, was immer du so besitzt. Alles, was du besitzt im Leben, hat so einen ganz kleinen Beigeschmack. Es bindet dich. Immer. Das fängt schon an, wenn du dir einen Hamster zulegst. Ja? Auf einmal musst du das Viech füttern oder du erlebst was Todes. Es bindet. Alles im Leben, was du dir nimmst, was dir gehört, was dein Eigentum wird, bindet dich. Und Gott sagt, geben setzt mehr frei als nehmen. Das ist mega logisch. Können wir uns nicht so recht vorstellen, gell? Weil wir nicht dran glauben, dass wir dann genug haben. Aber Gott ist in seiner Aussage absolut. Er sagt, hey, geb weg und du wirst frei werden. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, wirst du erleben, dass es so ist. Und der erste Zugang ist Logik. Durchdenken kannst du da hinkommen. Gott fängt an, sich zu bewahrheiten. Vertrauen entsteht. So, lass uns einen Schritt weiter gucken. Gott sagt nämlich noch viel mehr. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich euch dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott legt einfach mal ein Prinzip fest. Der sagt, hey, 10% eures Einkommens in mein Haus. So, jetzt haben wir Menschen eine Eigenschaft, die haben wir seit Eva, die ist aber nicht an die Weiblichkeit gebunden. Wir akzeptieren nicht, wir diskutieren. Okay, die Diskussion, die hier entsteht über dieses Prinzip, Gott sagt nicht, Achtung, er sagt nicht, überleg dir mal, welche Arbeit auf der Welt du gut findest und dann entscheide, wo du deinen Teil hingibst. Gib 10% in mein Haus, das sagt Gott. Ja, sein Haus, woher soll ich das denn wissen? Das ist nicht so mega schwer. Es geht hier damals um die Vorratskammernversorgung. Das war körperlicher Art, Nahrung. Heute sind wir nicht mehr so an dem Punkt, dass du hierher kommst, weil du Hunger hast. Vielleicht auch, du darfst gerne ins Bistro und dir eine Brezel holen. Aber du gehst hierher, weil du geistlichen Hunger hast und weil du geistlich ernährt wirst. Und Gottes Prinzip ist so mega easy. Er sagt, diese 10% gib in das Haus, wo du geistlich ernährt wirst. Jetzt gebe ich zu, wenn du in der Woche 28 Podcasts im Internet hörst, dann wird's langsam schwierig. Deshalb entscheide dich mal für eine Kirche. Triff mal eine Entscheidung und sag, das ist der Ort, an dem ich geistliche Nahrung bekomme. Und dort gebe ich auch meinen Zehnten hin. Das ist ein Prinzip, das Gott ins Leben ruft. Ja, wie kann Gott das sagen? Kann ich das nicht auch anders machen? Weißt du, ich finde doch so viele Sachen gut. Und 2% hier und 2% da. Und ich kann es doch alles anders machen. Und ich entscheide doch über meinen Zehnten. Und dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Das Prinzip Gottes ist Vertrauen. Das ist so ein Moment, wo ich weiß, es gibt jetzt ein paar Menschen in unserem Land, die mögen ICF nicht so sehr. Und die haben in der Vergangenheit immer mal wieder auch, sind sie her und haben einen Podcast genommen und haben einen Satz raus und dann einen anderen Satz und das zusammengeschnitten. Und das Ergebnis war, dass man gesagt hat, hey, passt auf vor ICF, die wollen nur euer Geld. Das ist so eine Meinung, die in unserem Land kursiert über diese Kirche. Ich möchte dir jetzt sagen, und das darf man gerne auch aus dem Podcast rausschneiden und groß publik machen. Die Einstellung von ICF, und da stehen wir als ganzes Movement dahinter. Unsere Einstellung ist, Gott gehört alles. Ob du das uns gibst oder nicht, Gott gehört eh. Und Gott versorgt. Und ganz ehrlich, wenn ich euch heute über das Zehnten gebe etwas sage, dann mache ich das nicht, weil ich dich auffordere, dieser Kirche mehr Geld zu geben. Das ist nicht die Intention, sondern ich möchte dich darüber aufklären, was Gott für Prinzipien zu seinen Finanzen hat. Und er sagt, hey, hört auf, mich zu betrügen. Hört auf mit dieser Diskutiererei. Hört auf zu verteilen, wie es dir gerade recht ist. Hör auf damit zu fragen, was passiert denn jetzt damit? Und ich weiß, dass das mega heikel ist, weil natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass Geld nicht gut angewendet wird, dann such dir ein anderes Haus, in dem du ernährt wirst. Das steht dir immer frei, das steht dir immer offen. Das ist eine Freikirche. Unsere Türen funktionieren tatsächlich in zwei Richtungen. Man kann rein und raus, freiwillig. Aber wenn ich in einer Kirche bin und sage, das ist mein Ort, dann sagt Gott, dann gib deinen Zehnten dorthin. Und jetzt kommt das völlig crazy. Hätte Gott überhaupt nicht nötig. Er sagt, testet mich darin. Stellt mich auf die Probe. Und ich habe mich so lange gefragt, warum macht Gott das? Hat das Gott notwendig, sich zu beweisen? Braucht Gott irgendetwas von uns? Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und Gott weiß, dass Vertrauen aus einer Entscheidung und aus Bewahrheiten besteht. Und du triffst eine Entscheidung, du gibst deinen Zehnten und Gott sagt, das wird sich bewahrheiten. Und Vertrauen wächst. So, das ist eigentlich, ich sage immer, es für Anfänger. Sorry, da waren ein paar Leute sehr beleidigt drüber, die gesagt haben, es ist aber doch schon ein Riesenschritt, den Zehnten zu geben. Ja, es ist ein Riesenschritt. Gott möchte aber die zweite Stufe zünden. Und er macht etwas, das ist total crazy. Bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Die Bibel nennt das die Erstlingsgabe. Und du wirst ganz, ganz viele Bibelstellen finden zu diesem Thema Erstlingsgabe. Bringt das Erste, das Beste in mein Haus. Gib es Gott, opfer es, das Erste. Warum? Und es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben so diese innere Mentalität, ich schau mal, was ich brauche, ich lebe mal und von dem, was noch übrig ist, erlaube ich mir möglicherweise was wegzugeben. Das ist nett, aber das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Gott sagt, gib mir das Erste. Weißt du, wenn das Schaf sein erstes Junges bekommt, dann weißt du als Hirte nicht, ob ein zweites kommt. Wenn du das Erste wirklich weggibst, dann passiert das im vollen Vertrauen. Du hast keinen blassen Schimmer, ob da was nachkommt. Das ist ein Vertrauensschritt. Und Gott ist das extrem wichtig. Er macht eine sehr klare Anweisung fürs Opfern. 2. Mose 13. Anstelle jedes zuerst geborenen Esels soll dir ein Lamm opfern und ihn so auslösen. Wollt ihr das nicht, dann brecht dem jungen Esel das Genick. Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf jeden Fall auslösen. Und meine allererste Frage an diese Bibelstelle war, warum ein Esel? Warum ein Esel? Und wisst ihr was? Unsere Fragen mögen noch so blöd sein, sie sind berechtigt an die Bibel. Es hat einen Grund, warum dort Esel steht. Ein Esel war ein unreines Tier. Gott hatte etwas definiert. Er hat gesagt, hey, die Erstlingsgabe, die ist zu entrichten. Die gehört mir, gebt sie mir. Und zwar von den unreinen wie auch von den reinen Tieren. Jetzt gab es nur ein mega großes Problem. Ein unreines Tier durfte man nicht opfern. Der Altar war heilig und da hatte ein unreines Tier, ein Esel, nichts zu suchen. Und ich nehme jetzt viel vorweg schon. Du und ich, wir sind in einer Sache absolut identisch. Wir sind unrein. Du bist unrein und ich bin unrein und du bist übrigens auch unrein. Wir sind unrein in den Augen Gottes. Wenn wir denken, wir könnten uns irgendwie opfern für Gott und damit mit ihm wieder ins Reine. Wir haben auf dem Opferaltar nichts zu suchen. Da gehören wir nicht hin. Und das weiß Gott. Und deshalb sagt er, okay, die unreinen Tiere, die könnt ihr mit einem reinen Tier auslösen. Ihr könnt ein reines Lamm nehmen und diesen Esel auslösen. Eure Söhne müsst ihr auf jeden Fall auslösen, weil Gott will kein Menschenopfer. Okay, das ist die Erstlingsgabe und wie wir damit umgehen sollen. Dahinter steckt ein Prinzip, so riesengroß. Ich verweise auf das neue Buch von Leo Bigger und Susanna. Da findet ihr ganz, ganz viel über dieses Thema Erstlingsgabe. Was mir jetzt aber drum gehen, das finde ich viel, viel wichtiger. Wann wächst Vertrauen? Vertrauen wächst, wenn es sich bewahrheitet. Und noch mehr wächst Vertrauen, wenn es dir jemand selber vorlebt. Wenn er dir ein Beispiel gibt, dass er es so macht, dann wächst Vertrauen. Was macht Gott beim Thema Erstlingsgabe? In Johannes 1, Vers 36 heißt es, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Gott lebt das Prinzip der Erstlingsgabe. Gott sagt, nichts Unreines darf auf meinen Opferaltar. Ich selber schaffe ein reines Lamm. Und die Bibel sagt, Jesus Christus war dieses reine Lamm. Er war frei von jeglicher Schuld. Er hat keine Sünde begangen. Er war das reine Opfertier. Und nur dadurch war es möglich, das Unreine freizukaufen. Und Gott selber lebt dieses Prinzip der Erstlingsgabe. Hey, wann können wir anfangen, ihm zu vertrauen? Wenn wir sehen, dass er es selber macht. Er selber lebt dieses Prinzip. Und das sollte uns animieren, ihm zu vertrauen. Ich möchte die Predigt jetzt beenden mit einem ganz, ganz praktischen Schritt. Du hast jetzt eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und das meine ich weder ironisch noch irgendwie komisch. Ich meine das ganz ernst. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen. Gehört Gott alles oder nicht? Wenn du die Entscheidung triffst, dass Gott nicht alles gehört, dann leb so weiter wie jetzt auch. Mach alles so weiter wie jetzt. Es war ein reicher Jüngling, der sehr viel Geld hatte, der kam zu Jesus und Jesus stellt ihm letztlich keine andere Frage. Er sagt zu ihm, gehört Gott alles, dann gehört ihm nicht alles. Und er sagt, nee, ich glaube nicht, dass Gott alles gehört. Und Jesus sagt, okay, dann geh. Wenn du aber sagst, Gott gehört alles, dann beginnt ein Prozess des Gebens. Es beginnen 6 Schritte des Gebens, in denen wir wachsen können. Unser erster Schritt ist, es beginnt ein religiöses Geben. Ich gebe, weil Gott es einfordert. Ganz praktisch. Ich gebe meinen Zehnten, weil Gott sagt, mach es. Bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und deine erste Stufe ist, mach es. Tu es einfach. Die zweite Stufe ist, und du merkst, du wirst wachsen, ist schlaues Geben. Ich gebe nicht, weil ich es muss, sondern ich gebe, um zu empfangen. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Hey, Gott sagt, wenn du gibst, kriegst du zurück. Jetzt ist es mega schlau zu sagen, na dann gebe ich, weil ich kriege. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist doppelt schlaues Geben. Ich investiere, ich gebe, aber nicht in diese Welt, sondern in die zukünftige. Ich investiere in die Ewigkeit. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das ist mega schlau. Investiere und du wirst wiederbekommen, das nicht in diese Welt, weil hier verreckt, sondern in die zukünftige Welt. Das ist doppelt schlau. Die vierte Stufe, fang an, fröhlich zu geben. Ich gebe aus Leidenschaft. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein ganz praktisches Beispiel, super, super simpel. Ich musste jetzt wieder meine Steuererklärung machen. Ich liebe das. Steuern ist fantastisch, da lebt unser Land von. Also nicht nur von meiner. Und wenn ich die Steuererklärung mache, dann sehe ich, wie viel Steuern ich bezahle. Und dann sehe ich, wie viel ich gespendet habe. Und wisst ihr, wie mein Herz tickt? Mein Herz ist wirklich voll in Stufe 4. Ich gebe aus Leidenschaft. Und wenn ich sehe, wie viel ich gegeben habe, dann freue ich mich. So ticke ich. Ich mache Party. Und ich sehe, ich habe einen Deal mit Gott. Nebenbei, ich gebe jedes Jahr etwas mehr. Jedes Jahr. Im Januar erhöhe ich den Dauerauftrag. Jedes Jahr gebe ich etwas mehr. Und am Ende des Jahres stelle ich fest, ich habe wieder mehr gegeben. Wow. Die fünfte Stufe ist verborgenes Geben. Ich gebe im Geheimen. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Hey, das ist die nächste Stufe des Gebens. Mach's nicht, weil andere sehen, wie großzügig du bist. Geh nicht auf eine Bühne und predige und erzähl der ganzen Gemeinde, dass du jedes Jahr mehr gibst. Mach es so, dass es keiner weiß. Der Herr sieht ins Verborgene. Er weiß es, er sieht es. Und die sechste Stufe, und das ist dann wirklich die Champions League des Gebens, gebe aus Glauben. Ich gebe, obwohl ich es nicht habe. Und aus pädagogischen Gründen muss ich es an dieser Stelle sagen. Nehmt nie einen Kredit auf, um zu geben. Bitte nicht, das ist nicht biblisch. Macht keine Schulden, um zu geben. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Gemeint ist hier an der Stelle, ich gebe und bräuchte es vielleicht schon. Ich gebe dieses erste Schaf weg und weiß nicht, ob weitere kommen. Ich gebe mein erstes Gehalt weg und weiß noch nicht, ob ich den Job behalte. Ich gebe am Anfang im Vertrauen und es kostet mich etwas. Vielleicht muss ich reduzieren. Vielleicht bedeutet das, wenn ich im Januar etwas gebe, dass ich noch nicht weiß, ob ich den Urlaub finanzieren kann. Aber ich gebe im Vertrauen. Hiob, einer der verrücktesten Gestalten in der Bibel, er sagt, ich habe nicht auf Gold vertraut. Zum reinen Gold habe ich niemals gesagt, du sicherst mir das Leben. Zum Schluss, es geht eigentlich im Wesen nicht um Geld. Es geht nicht um Materielles. Es geht um Vertrauen. Gott will, dass wir im Vertrauen wachsen. Hey, und Geld ist ein Übungsfeld. Am Geld können wir lernen. Und Gott weiß, eine Entscheidung und ein Prozess führen dazu, dass wir Vertrauen lernen. Und Jesus sagt mal, wenn ihr mit Geld, mit diesem simplen Ding Geld, Vertrauen lernt, dann werdet ihr auch mit dem, was wirklich wichtig ist, vertrauen. Lasst uns aufstehen. Es geht um gesegnet wie niemals zuvor in dieser Serie. Und ich möchte dich segnen. Und segnen heißt ja freisetzen. Das heißt, das, was ich jetzt bete, soll dich freisetzen. Und ich glaube daran, dass im Geistlichen etwas passiert, wenn wir das tun. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dir alles gehört. Alles. Jegliche Materie, alles gehört dir. Und du meinst es gut mit uns. Danke dafür. Und ich setze dich frei, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Es hat hier Menschen unter uns in Balingen, in Münzingen am Stream, die sind so gefangen, die sind so passiv, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen können. Aus Angst, falsch zu entscheiden. Und ich setze dich frei, dass du Entscheidungen treffen kannst. Gott setzt dich frei. Er erlaubt dir. Und das ist jetzt völlig verrückt. Er erlaubt dir sogar, dich fürs Falsche zu entscheiden. So frei ist Gott. Und ich segne dich mit dieser Freiheit, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Ich segne dich, dass du in die Freiheit hineinkommst, Gottes Willen zu tun. Ich segne dich mit der Freiheit des Zehnten geben. Ich segne dich, dass du frei wirst, deine Erstlingsgabe zu geben. Und ich segne dich mit tiefem, echtem Vertrauen in diesen Gott, der dich liebt. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.